Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich gerne mit uns gemeinsam noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir immer noch hier zusammenkommen können unter diesen Umständen, dass die Gesetze das noch zulassen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du bei uns bist, auch in dieser schwierigen Zeit, dass du auch bei denen bist, die nicht dabei sein können, wie Tante Elisabeth zum Beispiel und Schwings und einige andere. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt zur Ruhe kommen lässt, dass du sie öffnest, dass du uns Aufnahme bereit machst für dein Wort und dass du mir die richtigen Worte gibst, die uns ja Leitung und Trost für unser Leben mit dir geben können. Amen. Ich möchte heute gerne mal über einen sehr bekannten Text sprechen. Das ist ja manchmal nicht ganz so Mode, dass man über bekannte Texte spricht, weil da schon so viele drüber gesprochen haben. Man sucht sich immer gerne mal Texte raus, die vielleicht mal was Neues bieten. Wir sind eigentlich so ein bisschen wie die Menschen in Athen, die immer was Neues hören wollten, nichts Altes. Aber ich denke, ihr kennt den Text alle auswendig. Es geht um Psalm 23 und ich fand ihn so schön. Als ich letzten Sonntag hier im Gottesdienst saß, kam ich irgendwie auch auf diesen Psalm und habe gedacht, der ist so schön. Und habe mir heute nochmal Gedanken gemacht und ich werde euch heute ein bisschen mit Hebräisch quälen. Keine Angst, ihr müsst keine Prüfung schreiben. Aber ich will mal auch so ein paar Sachen sagen, die da so im poetischen Text drinstecken, die wir im Deutschen gar nicht so richtig mitbekommen. Und kleiner Tipp vorneweg, ich habe ja da hinten diese Ausstellung in dieser Vitrine eingerichtet. Und da sehen wir im obersten Fach auch, wie Martin Luther sich mit diesem Psalm, ich sag mal, so ein bisschen rumgeschlagen hat. Man sieht da seine handschriftlichen Verbesserungen, wie er seine eigene Übersetzung angepasst hat. Links daneben ist es nochmal mit Computer gedruckt, wer seine Handschrift nicht lesen kann. Und letztendlich ist selbst dieser Text noch nicht ganz das, was wir auswendig gelernt haben, möglicherweise als Kinder. Aber es ist doch ein recht beeindruckender Psalm draus geworden, den viele Menschen auswendig kennen. Und trotzdem irgendwie, ähnlich wie das Vaterunser, einfach so runterbeten, ohne sich Gedanken drüber zu machen. Und ich glaube, gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns nochmal Gedanken über bekannte Texte machen, dass wir uns nochmal bewusst machen, was wirklich auch drinsteckt in den Texten, die wir vielleicht gerade auswendig einfach runterbeten, ist schon fast das falsche Wort, manchmal runterplappern. Und deswegen möchte ich gerne da mit euch gemeinsam heute nochmal reinschauen. Ich werde es mal nach meiner Elberfelder Übersetzung lesen, die Luther-Übersetzung ist ja bekannt. Vielleicht hat der ein oder andere auch noch eine andere Übersetzung dabei. Manchmal ist es auch gut, wenn man die bekannten Worte ein bisschen aufbricht, um nicht so diese Routine reinkommen zu lassen, sondern um nochmal neu drüber nachdenken zu können. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Ja, man merkt so viel anders ist das gar nicht, selbst die Übersetzer der Elberfelder haben sich das einfach gemacht und haben einige Formulierungen von Luther übernommen. Der Stecken und Stab ist mir zum Beispiel aufgefallen. Und ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich habe auch den hebräischen Text hier vor mir liegen, weil da wirklich einige interessante Sachen auch noch drin stecken. Also am Anfang beginnt das Ganze mit: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist ja letztendlich unsere deutsche Übersetzung für den Namen Gottes, Jahwe im Alten Testament. Es ist also ganz klar, es geht nicht um irgendeinen Gott, es geht auch nicht um einen weltlichen Herrn, sondern es geht tatsächlich um den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und der für uns am Kreuz gestorben ist. Und da erinnern wir uns auch gleich daran, dass Jesus selbst gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und David, der diesen Psalm geschrieben hat, war auch ein Hirte. Ja, er war ein Junge, der noch nicht zum Militärdienst eingezogen wurde. Das heißt, er war vermutlich unter 20 Jahre alt, als dieser Kampf mit Goliath war. Mit 20 begann der Militärdienst in Israel zu dieser Zeit. Und er war bei den Schafen auf dem Feld. und war damals schon ein unglaublich mutiger Mensch. Wenn wir heute an einen Hirten denken, dann denken wir an einen einfachen Menschen, der ein paar hundert Schafe auch teilweise heutzutage noch durch die Schwalm treibt. Ein, ich sag mal, bodenständiger Mittelstand ist das heutzutage. Und es gab auch Zeiten, in denen die Hirten tatsächlich zu den ganz Armen gehört haben. Und das hat wenig mit Gewalttätigkeit zu tun. Der hat zwei Hunde und hat einen Stab. Der Stab ist eigentlich nur dafür da, um mal so ein Schäfchen einzufangen oder vielleicht mal den auszustrecken, um ein bisschen noch eins zu erwischen. Aber so richtig Gefahren für Schafe gibt es heute zumindest nicht mehr von wilden Tieren. Bei David war das damals anders. David erzählt, dass er Löwen und Bären erschlagen hat und in die Flucht getrieben. Wenn einer von denen das Schaf gepackt hat, muss man sich mal vorstellen, dann ist er hingelaufen mit dem Knüppel in der Hand, hat den am Bart gepackt, so sagt es David, ja, ein Löwe hat einen Bart und ein Bär irgendwie auch. Und dann hat er auf den eingeschlagen, der junge Kerl von unter 20 Jahren. Man muss dazu wissen, dass damals in dieser Zeit einige dieser Sachen, die hier drin stehen, das Idealbild für einen König waren. In Mesopotamien und im Orient, da wo Israel letztendlich ja auch liegt, da war der Hirte eins der Idealbilder für einen König. Für einen König war es wichtig, ein Hirtentyp zu sein und ein König der Gerechtigkeit. Das waren die beiden großen Sachen. Und deswegen war eigentlich ein Hirte prädestiniert, also vorausbestimmt dazu, ein guter König zu sein. Und David ist ja praktisch der König schlechthin im Volk Israel. Und was die Löwen angeht, große assyrische Könige, also Weltenherrscher zu dieser Zeit damals, die haben sich abbilden lassen, wie sie vor einem Löwen stehen. Also es gibt wirklich ein Bild, richtig, da sieht man jede Faser der Muskeln von dem Typen, der da steht, von Assurbanipal. Der packt einen Löwen, der zwei Köpfe größer ist als er, mit einer Hand wirklich so am Bart und stößt ihm mit der anderen Hand das Schwert durch den Bauch. Ganz beeindruckend kann man sich in London im Museum live ansehen. Ich habe das schon gesehen. Und praktisch so, ein paar Jahrhunderte früher, ist David jemand, der auch den Löwen am Hals packt. Aber noch nicht als König, nicht mit Bogenschützen, die ihn noch sichern. Falls was schief geht, dann konnten die noch schießen, dann konnte der Löwe nicht mehr so viel machen. Der David hat das ganz alleine gemacht, abends im Dunkeln, in der Nacht, wenn der Löwe kam, auf seinem Feld. Das waren also Hirten, die konnten kämpfen. Und das hat er bei Goliath ja letztendlich dann bewiesen, wie das wenige Soldaten konnten. Und hier sagt David, ich habe auch einen Hirten. Und er wusste, was ein Hirte ist und was das bedeutet. Für ihn war das richtig mit Bedeutung gefüllt. Ich habe einen Hirten und mein Hirte, das ist Gott persönlich. Und weil ich diesen Hirten habe, wird es mir an nichts mangeln. Ich werde nichts haben, was mir fehlt. Und das wird im weiteren Verlauf des Psalmes noch wichtig werden, denn dieser Psalm teilt sich eigentlich in drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es einfach um die guten Zeiten im Leben. Im zweiten Abschnitt geht es um die schlechten Zeiten im Leben, um das Tal des Todesschattens, um die Feinde. Und im letzten Abschnitt wird das Ganze auch so ein bisschen zusammengebracht. Und wir wissen das. In unserem Leben gibt es immer gute und es gibt schwerere Zeiten. Und trotzdem steht über all dem die Überschrift, der Herr ist mein Hirte, es wird mir an nichts mangeln. Egal, ob es gut ist oder schlecht. Und Paulus hat ja mal gesagt, ich bin gewohnt, sowohl Überfluss als auch Mangel zu leiden. Und ich kann mit all dem leben. Ich habe das gelernt. Mit Gottes Hilfe. Und David hat einmal geschrieben, in Psalm 4 kann man das nachlesen, dass es ihm besser geht mit Gott als zu der Zeit, wo es viel Most und Überfluss gab. Also er sagt praktisch nicht, mir geht es in der schlechten Zeit besser, aber indirekt sagt er, mir geht es mit Gott besser als in den besten, überfließenden Zeiten. Das ist die Überschrift. Und dann geht es weiter. Er weidet mich auf grünen Auen. Das Wort, das dort für weiden steht, heißt, er lässt mich lagern, er lässt mich zur Ruhe kommen. Ja, das können Menschen sein, die ein Lager aufschlagen, aber meistens sind das Tiere. Man treibt die Tiere auf die Weide und dann können sie sich da erstmal hinlegen. Sie können wieder keulen, wenn sie das brauchen. Sie können ihr Gras essen, sie können, haben noch irgendwo ein bisschen Schatten. Wir haben damals bei Heinmüllers die Kühe jeden Morgen rausgetrieben und jeden Abend wieder rein. Und über den Tag konnten die auf der Wiese mit dem Unterstand geschützt, konnten die in aller Ruhe grasen. Und dann steht da tatsächlich auf Weiden, oder Luther übersetzt ja auch Auen, also das sind praktisch wirklich Weiden, die am Wasser sind, wo richtig Gras emporschießt. Und zwar Weiden mit Gras, das steht ausdrücklich in dem Text drin. Ich weiß, ich habe mal mit einem Kollegen einen Film gesehen über die Serengeti und da wurde von dem C4-Gras gesprochen. Wir fanden das unglaublich lustig, dass da so drauf rumgeritten wurde. Das hat einen höheren Kohlenstoffanteil, einen höheren Nährwert. Das ist also ein sehr wertvolles Gras. Und wenn wir diesen ganzen Psalm lesen, dann muss ich an dieses Gras denken. Das ist nicht einfach irgendein Gras, sondern das ist eine richtige Energiebombe. Da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Gott gibt nicht einfach nur so, dass wir ein bisschen satt werden. Gott gibt so, dass wir uns nachher kaum noch bewegen können vor lauter Sattheit. Also jetzt mal so im Bild gesprochen. Und ich denke, als Deutsche, die wir häufig auch gut essen können, wissen wir, was das bedeutet. Es gibt tatsächlich Menschen auf dieser Welt, die das nicht wissen. Aber uns geht es ja tatsächlich auch ganz menschlich mal gesehen so gut. Und dann heißt es weiter, er führet mich zu stillen Wassern. Das Führen hier in dem hebräischen Wort hat auch einen Zusammenhang mit Tränken. Ja, also er führt mich nicht nur einfach dahin, kettet mich 3 Meter daneben an, dass ich nicht ans Wasser rankomme, sondern er führt mich wirklich dahin, um mich auch von meinem Durst zu befreien, um mich zu tränken. Und gleichzeitig hat das Wort irgendwie auch was von Ruhe. Also dieser erste Teil ist wirklich der richtig gute Teil im Leben. Da, wo wir an nichts Mangel haben, also wirklich an nichts Mangel haben, wo das Wasser einfach nur so fließt, wo das Wasser beruhigend ist, es ist keine Stromschnellen, wo man reinfallen und wegschwimmen kann, es ist kein Wasserfall, es ist auch nicht dreckig, es ist einfach schönes, klares, ruhiges, fließendes Wasser. Und daneben ist eine Wiese mit ganz wertvollem Gras, das richtig hoch wächst. Und ich muss auch nicht hin und her rennen, heute werden die Schafe ja dann auch durch die Gegend getrieben. Nein, man kann da richtig zur Ruhe kommen, man kann sich hinsetzen und man kann mal so richtig als Schaf runterkommen. Und man weiß, der Hirte ist da, der kümmert sich schon, wenn ein Löwe oder Bär kommt, ich brauche vor nichts Angst zu haben. Das ist so richtig, also wirklich das Fünf-Sterne-Leben, das Gott hier an dieser Stelle gibt. Und ich finde das auch wichtig, das mal zu betonen. Also es gibt auch im christlichen Bereich immer wieder die Neigung dazu zu sagen, als Christen sollten wir nicht immer nur dem Schönen hinterherrennen in diesem Leben. Ja, das Leben besteht nicht zwangsweise immer nur aus schönen Dingen und das ist ja auch wahr. Aber wir dürfen auch mal die Seite betonen, dass Gott auch schon hier auf dieser Erde ein gnädiger Gott ist, der uns gerade in Deutschland, selbst wenn es uns schlecht geht, geht es uns doch immer noch viel besser als vielen anderen Menschen, so viel Gutes auch an materiellen Dingen gibt. Und das dürfen wir mit gutem Gewissen genießen. Wenn ich meinem Kind ein Eis anbiete und mein Kind macht so, ja, wenn es sein muss, dann nehme ich das, aber ich will ja jetzt auch nicht so dekadent sein und mich drüber freuen und so. Wenn ich meinem Kind was gebe, dann gebe ich es ihm aus Liebe und dann freue ich mich drüber, wenn mein Kind sich drüber freut. Und wenn Gott uns was gibt, auch wenn wir keinen Anspruch darauf haben, dann freut er sich, wenn wir ihm dankbar dafür sind. Wenn wir uns auch mal darüber freuen, dass unser Kelch überfließt und dass wir genug zu essen und genug zu trinken haben und dass es uns mal so richtig gut geht. Und da dürfen wir Gott auch mal dankbar sein. Da müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, dass es ja irgendwie im Vergleich zu anderen Menschen es uns so gut geht und dass die armen Menschen hungern müssen. Das ist eine Wahrheit und die sollten wir auch nicht vergessen. Aber wir sollten uns nicht nur vom schlechten Gewissen umtreiben lassen. Wir dürfen Gott dankbar sein und Gott freut sich über Dankbarkeit genauso wie ein Vater sich über die Dankbarkeit seiner Kinder freut. Und dann geht es weiter. Er erquicket meine Seele, übersetzt Martin Luther. Er hat es vorher, das sieht man in der Korrektur, etwas näher am Text übersetzt. Eigentlich steht dort, er stellt meine Seele wieder her. Ja, also das ist ein Moment des Auftankens. Wenn man so fix und fertig ist, egal ob man jetzt richtig hart gearbeitet hat den ganzen Tag, ob man wilde Diskussionen hatten, die einen fix und fertig gemacht haben, ob man vielleicht auch in Sünde geraten ist, die einen einfach runterzieht. Gott möchte unsere Seele, nicht unseren Leib in erster Linie, sondern wirklich unsere Seele auch wiederherstellen. Und er tut das auch dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und wir seine Gottes Kinder werden können, stellt er unsere kaputte Seele wieder her, im ganz großen Maßstab. Er macht uns zu Menschen, die wirklich wieder gesunde Menschen sind, die Frieden mit Gott haben können. Und damit erquickt er uns natürlich. Erquicken ist ein altes Wort, aber es heißt erfrischen. Er erfrischt uns. Und das Leben kommt wieder. Ja, wenn man mal so, weiß ich nicht, joggen geht und dann setzt man sich irgendwo, sagt man, jetzt lege ich mal eine Pause ein und setze ich ein bisschen hin und der Puls kommt runter. Und dann merkt man irgendwann, oh, tut das gut, mach so eine richtige Pause. Oder beim Wandern, ne, wenn man sich hinsetzt und seine Brotzeit auspackt und einfach die Landschaft genießt und nicht immer da die Berge hoch und runter stolpern muss. So eine Ruhepause ist schon auch Erfrischung, die braucht man manchmal. Ne? Und das ist das, er stellt unsere Seele wieder her. Und unser Leben, Seele steht gleichzeitig auch für Leben. Und dann führt er uns auf Pfaden der Gerechtigkeit. Und auch da geht es darum, dass er uns zu einem Ziel führt. Er lässt uns nicht einfach irgendwo rumlaufen, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Aber diese Pfade, was hier bezeichnet wird, sind begrenzte Pfade. Ja, eigentlich heißt es, was hat es mit Kreis zu tun? Eingekreiste Räume, da wo man nicht drüber hinausgeht. In dem Fall, ein Weg ist ja nicht eingekreist, aber ein Weg hat dann schon auch Grenzmarkierungen, innerhalb derer man sich bewegt. Und hier heißt es um seines Namens willen. Also Gott stellt unsere Seele, unser Leben wieder her, das in der Sünde tot war. Und dann führt er uns auf einem Weg der Gerechtigkeit, der begrenzt ist von seinen Geboten. Und das ist keine Einengung, sondern dieser Weg ist sicher. Dieser Weg ist, ich sag mal, geteert. Und sobald ich da runtergehe, gerade jetzt bei diesem Wetter irgendwo draußen im Feld, dann stehe ich aber teilweise bis zum Knien im Schlamm. Je nachdem, ob ich das jetzt beim Biederbacher Teich unten mache, da kann das ganz schön schief gehen. Ja, also es tut gut, wirklich auf diesem Weg zu gehen. Da kann ich auch viel weiterkommen, viel schneller, es ist viel weniger anstrengend. Und dieser Weg ist begrenzt von seinen Gesetzen. Und Gesetze sind keine Vergewaltigung, wo man einfach seine Freiheit beraubt wird und nur noch das tun darf, was nicht verboten ist, sondern Gesetze sind zu unserem Schutz da. Gott hat uns Gesetze gegeben, weil er uns geschaffen hat, weil er uns kennt, weil er weiß, wie wir ticken und wie wir funktionieren. Und genauso wie der Gesetzgeber uns Gesetze fürs Autofahren gegeben hat, weil sonst jeder jeden über den Haufen fahren würde. Also es gibt Länder, in denen ich auch schon war, da fahren die Leute, da hält sich niemand an irgendwelche Regeln. Ampeln werden komplett ignoriert, man fährt auf sowas wie Autobahnen, das sind keine Autobahnen, aber was ähnliches mit Mittelbebauung. Wenn man schnell mal von A nach B will und keine Lust hat, die nächste Auffahrt zu suchen, dann fährt man halt einfach auf die entgegengesetzte Spur. Im Libanon, ich sag mal das eine Land, da sind wir mit dem Bus immer links gefahren, weil sie gesagt haben, wenn du rechts fährst, da können dir Pferdewagen entgegenkommen, Fußgänger auf einer Schnellstraße, ne? Autofahrer, die keinen Bock haben, da auf die andere Seite irgendwo eine Auffahrt zu suchen, die nur mal 500 Meter in die Richtung müssen, die fahren dann einfach auf der rechten Seite, kommen dir einfach entgegen. Da hält sich keiner an irgendwelche Gesetze. Natürlich gibt es auch viele Unfalltote dort. Solche Gesetze sind wichtig, damit wir sicher auch im Straßenverkehr fahren können. Und genauso ist es für unser Leben. Unser Leben muss eingegrenzt sein von guten Gesetzen, die gut gedacht sind. Und Gott ist der einzige Gesetzgeber, der wirklich gute Gesetze machen kann. Wir wissen, dass unsere Regierung da auch äußerst fehlbar ist mit ihren Gesetzen und dass uns manches manchmal nicht so einleuchtet. Aber bei Gott ist das einfach perfekt. Und das tut er um seines Namens willen, damit er geehrt wird durch unser Leben, durch den Gehorsam. Heute gerade habe ich noch zur Kirche gegangen, habe die Andacht, die Andrea da fertig gemacht hat, geholt und ich hatte Noah im Kinderwagen dabei. Und dann kam ich zurück, ich hatte vorher die Mädels nicht mitgenommen, weil ich gesagt habe, mein Arm ist ein bisschen kaputt, ich kann euch, wenn ihr am Straßenrand liegen bleibt, kann ich euch nicht mitnehmen, das ist mir zu anstrengend. Kam ich zurück und habe zu Sarah gesagt, der Noah war so brav und so gehorsam, der ist die ganze Zeit nah bei mir geblieben, ich musste ihn nicht einmal ermahnen. Und dann sagt Sarah, Papa, das ist jetzt aber ein Witz, der Noah saß ja im Kinderwagen, der konnte ja gar nicht weg. Habe ich gesagt, ja, aber war total gehorsam, der war nah bei mir. Nein, Papa, das hat mit Gehorsam nichts zu tun, der konnte ja gar nicht weg. Und da hat sie den Punkt genau getroffen. Ja? Gehorsam können wir nur sein, wenn wir auch eine Wahl haben. Wenn wir vom Weg runtergehen können. Und wenn wir gehorsam sind und auf diesem Weg gehen, dann wird Gott geehrt. Dann wird sein Name geehrt. Und deswegen ist es wichtig, um seines Namens willen führt er uns auf diesen Weg der Gerechtigkeit. Dort, wo wir vor dem Gesetz unbescholten sozusagen entlang gehen können. Ja, jetzt wird es etwas unangenehmer. Das war also der gute Teil des Lebens und auch dieser von Gesetzen begrenzte Pfad gehörte letztendlich zum guten Teil des Lebens. Jetzt kommen die schwereren Zeiten. Auch wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, übersetzt Martin Luther, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab, Moment, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie schützen mich. Also, das im finstern Tal, das heißt ja eigentlich Tal des Todesschattens, steht wirklich drin. Ja, da steht wirklich Todesschatten. Das ist ein Tal, wo man wirklich Todesangst hat. Und das Wort, das hier für Tal verwendet wird, das kennt ihr vielleicht. In der Bibel gibt es ein Tal, das heißt Gehinnom. Und Geh heißt Tal und Hinnom ist einfach ein Name. Und Gehinnom war das Tal, in dem ganz viele schreckliche Dinge passiert sind, in der Nähe von Jerusalem. Wo Könige ihre Kinder durchs Feuer haben gehen lassen. Also, ich weiß nicht, ob sie als Brandopfer dargebracht haben oder was, aber schreckliche Dinge sind da passiert. Das Tal gibt es heute noch, da kann man heute noch durchgehen, da sind Gräber drin. Und dieses Tal ist praktisch stellvertretend für die Hölle geworden. Auf Hebräisch wird das manchmal als Stellvertretung verwendet, aber zum Beispiel auf Arabisch heißt Gehenna oder Gehenna heißt die Hölle. Und das kommt von Gehinnom. Also dieses Tal direkt ist ein Symbol für die Hölle geworden. Und bei den Juden in der traditionellen Überlieferung gibt es verschiedene Orte, wo es Pforten zum Himmel und Pforten zur Hölle gibt auf dieser Erde. Der Berg Sinai zum Beispiel ist eine Pforte zum Himmel, weil Gott dort auf diesen Berg kam. Und das Tal Gehinnom ist ein, dort gibt es eine Pforte zur Hölle. Das ist natürlich nicht wirklich das, was in der Bibel steht, aber das ist die traditionelle Überlieferung. Und an dieses Tal können wir ein bisschen denken, wenn wir an dieses Tal des Todesschattens denken. So tief, dass kein Licht mehr hineindringt. Ganz eng, ich weiß nicht, wer die Pilgerreise mal gelesen hat, da geht der Christ, so heißt dieser Pilgerer, geht durch solch ein Tal des Todesschattens und wird dort auch vom Satan angegriffen. Die Hölle pur. Und er sagt, und wenn ich durch dieses Tal des Todesschattens gehe, so fürchte ich nichts Böses. Und das kann man tatsächlich auch als Subjekt nehmen, also nicht nur irgendetwas Böses, sondern ich fürchte nicht mal den Bösen selbst, den Satan. Denn du bist bei mir. Und Gott stellt sich vor als Immanuel, als der Gott, der mit uns ist. Und auch in dem Namen Jahwe steckt das drin. Mose fragt, damals als Gott ihm diesen Namen offenbart, fragt er, in welcher Kraft soll ich da hingehen? Wer bin ich denn schon? Was soll ich denn meinen Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und dann sagt Gott, du wirst gehen, weil ich mit dir bin. Und sag ihnen, dass mein Name Jahwe ist. Und im Hebräischen hängt das genau zusammen, dieses, weil ich mit dir bin und dass mein Name Jahwe ist. Gott sagt mit diesem Namen auch aus, ich bin da. Und Immanuel drückt das noch stärker aus. Unser jüngster Sohn heißt ja mit zweiten Namen so. Gott ist also da im Tal des Todesschattens. Und wir wissen das aus verschiedenen Bibeltexten, Psalm 139. Und wenn ich bis ans Ende der Erde ginge oder in die Tiefsten des Meeres, du würdest mich doch immer noch dort ergreifen können und würdest mich immer noch sehen. Und weil Gott dabei ist, Luther hat damals, als er nach Worms ging, gesagt, und wenn da Tausende von Dämonen auf den Dächern sitzen würden, mit Gott bin ich immer in der Mehrheit. Weil Gott einfach so unglaublich mächtig ist. Und er ist als Hirte dabei, mit seinem Stecken und seinem Stab. Und darum geht es jetzt weiter. Der Stecken und der Stab, die trösten mich. Und es sind zwei unterschiedliche Stöcke. Der erste hat etwas mit Schlagen zu tun, mit Prügeln. Das ist also durchaus ein Stab, mit dem man auch gezüchtigt werden kann. Also schwere Zeiten im Leben können auch bedeuten, dass Gott uns erziehen will, dass er uns schwere Zeiten gibt, damit wir dadurch im Glauben wachsen, damit wir Dinge lernen. Auch unsere Kinder müssen durch schwere Zeiten. Meine beiden Töchter müssen gerade durch die schwere Zeit, dass sie sich abends selbst umziehen müssen. Hat Papa nämlich sonst immer selbst gemacht. Und jetzt, wo mein Arm nicht mehr so gut funktioniert, müssen sie es selbst machen. Das gibt manchmal ein ziemliches Geheule. Unglaublich schwere Last in ihrem Leben, sich selbst umziehen zu müssen. Aber dadurch lernen sie natürlich was. Wenn ich das immer so weitermachen würde, ja, dann müsste ich noch vorbeikommen, wenn sie verheiratet sind, um sie umzuziehen. Ja, also Zucht im Leben ist auch etwas Wichtiges. Dadurch lernt man was. Und dann kommt dieser Stab. Und der Stab ist eigentlich eher was, auf das man sich stützt. Das steckt in diesem Wort mehr drin. Wenn man nicht mehr kann. Dafür haben wir Wanderstöcke. Dafür haben ältere Menschen solche Krückstöcke, die sie mitnehmen. Oder eben auch Menschen, die sich das Bein gebrochen haben, diese Stelzen, mit denen sie gehen. Das sind Stöcke, auf die man sich stützen kann. Und beide hat dieser Hirte, beide hat Gott dabei. Wir können uns auf Gott stützen, aber wir werden von Gott manchmal auch erzogen. Und vielleicht gerade in diesen schweren Zeiten, vielleicht sind das Zeiten der Erziehung. Aber diese beiden Stäbe Gottes, die führen uns auch durch schwere Zeiten hindurch. Es geht weiter. Ach genau, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Das Verb, sie trösten mich. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das Trösten hängt hier in engem Zusammenhang mit Trauer oder Reue, also mit so einem unguten Gefühl. Wenn zum Beispiel vor der Sintflut steht und es gereute Gott, dass er den Menschen gemacht hatte, dann steht da dasselbe Verb. Das hängt direkt miteinander zusammen. Und dieses Trösten ist vor allem, ich habe zum Beispiel den Vers gefunden, wo es auch drin steht, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, und Mütter trösten einfach auch, wenn man hingefallen ist, das Knie blutig ist, oder wenn wir heute das Tesafilm runtergefallen ist, in dem Fall war ich der, musste ich das ein bisschen ausbügeln und dann ist dieser Apparat ein bisschen kaputt gegangen und Samuel hat losgeheult. Ja, Eltern und gerade Mütter sind zum Trösten da, wenn Trauer da ist, wenn manchmal auch, wenn man Mist gebaut hat und ein schlechtes Gewissen hat, wenn es einen reut, was man getan hat und man geht hin und sagt, du, Papa, ich habe Mist gebaut, ich habe da eine Kerze angezündet und jetzt ist unser Haus abgebrannt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ne, dann bei kleineren Sachen, da sagt man auch als Vater dann, es ist schön, dass du zu mir gekommen bist. Es ist nicht gut, dass du das gemacht hast, aber es ist schön, dass du zu mir kommst und ich kümmere mich drum. Ich würde nicht von meinem Sohn erwarten, dass er für den Rest seines Lebens abbezahlt, um das Haus wieder aufzubauen. Letztendlich, ich zahle das dann als Vater. Da gibt es zwar Ärger, aber es gibt eben auch Trost. Das Leben geht weiter, mach dir nichts draus, ich habe dir vergeben. Ja, und das steckt mit in diesem Trösten drin, das wollte ich einfach auch nochmal hier darstellen. Und dann heißt es weiter, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also jetzt kommt beides zusammen. Die schwere Zeit und die Feinde heißen hier sowas wie Bedränger. Menschen, die eine Stadt belagern, die würden da gut zu passen. Oder wenn man abends durch eine dunkle Gasse geht und dann kommt so eine zwielichtige Meute und drängt einen da in die Ecke und will einem den Geldbeutel abnehmen. Das sind so richtig Bedränger. Das sind Feinde, die einem richtig zu nahe rücken und wo man echt Angst bekommt. Und vor diesen Feinden stellt Gott einen Tisch hin, setzt mich dran und gibt mir genügend zu essen. Ja, also gerade da, wo ich mich richtig bedrängt fühle, auch von Menschen oder von schwierigen Situationen, da sagt Gott, und ich habe Reichtum für dich bereitet. Ja, aus meiner Familie, als die Russen einmarschiert sind nach dem Krieg, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber meine Großeltern sind damals, wo war das, in Dresden?
Seifen.
Nee, am Ende
Ganz
des Krieges?
Gebirge.
War das Seifen?
An der tschechischen Grenze, ja.
Gut, dann war das Seifen und die Russen kamen und haben gebrandschatzt und vergewaltigt und alles Mögliche. Und die hatten ihre erste Tochter und haben sich auch entschieden, da zu bleiben, wäre auch vermutlich nicht so viel gegangen. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, dass die Russen unten lang liefen und in jedes Haus rein sind. Und dann standen sie am Haus meiner Großeltern und haben den Eingang nicht gefunden. Standen vor der Tür und haben den Eingang nicht gefunden. Und irgendwann sind sie abgezogen, weil sie einfach nicht wussten, wo sie ins Haus reinkommen. Ja, also in der Gegenwart der Feinde macht Gott es gut. Und da drin war Friede in der Wohnung. Und das ist einfach eine schöne Sache. Das geht über unser Verstehen hinaus. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass wenn es so eng wird, dass Gott dann immer noch Reichtum für uns hat. Und zwar nicht zu knapp. Denn wir lesen jetzt weiter. Er salbet mein Haupt mit Öl, übersetzt Martin Luther. Und eigentlich steht hier gar nicht nur Salben, sondern das hat was mit, kann auch was mit Fettspeisen zu tun haben. Ja, die Dinger, die arme Leute sich früher nicht leisten können. Heute können wir uns ja, kann sich ja jeder fast alles zu essen leisten. Aber mal so richtig, so einen richtigen Braten auf dem Tisch, der vor Fett trieft. Ja, so das ist das, was in diesem Wort drinsteckt. Natürlich Salben mit Öl. Öl ist ja auch irgendwie Fett und das ist dann auch nochmal, aber das ist, in diesem Wort schwingt einfach diese Dekadenz fasst schon mit. Gott ist einfach so unglaublich reich, dass er in dieser Zwangslage vor den Feinden mir einen Tisch hinstellen kann und mein Haupt dermaßen salben kann. Bei Jesus wissen wir, dass Jesus wurde gesalbt und da wurde gesagt, das könnte, hätte für so und so viel verkauft werden können. Da hätte man, weiß ich nicht, ein Auto oder was verkaufen können. Und die Frau hat das für Jesus in Anführungsstrichen verschwendet. Das fanden manche gar nicht so lustig. Also so Öl konnte richtig teuer sein. Ein richtiges Luxusgut. Und Gott hat in dieser Situation, in Anwesenheit der Feinde, nichts Besseres zu tun, als mal richtig was rauszuhauen. Also mich beeindruckt das, diese Größe. Und ihn beeindrucken die Feinde gar nicht, genauso wenig wie wie Jesus der Sturm beeindruckt hat, als er da im Schiff geschlafen hat. Und er schenket mir voll ein. Mein Becher ist so voll, dass ich den schon nicht mehr hochheben kann. Der fließt einfach über. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mal gesehen habt oder vielleicht auch in Filmen oder in der Kneipe geht das auch häufig so. Da hat man die Biergläser alle nebeneinander und dann geht einer mit dem Zapfhahn drüber und der guckt nicht bei jedem Glas, dass er vorsichtig reinzieht, damit kein Tropfen verloren geht. Der zieht da drüber und die Hälfte geht daneben. Hauptsache, die Dinger sind schnell voll, weil ja genug im Fass drin ist und so und alles kein Problem. Das bezahlen die Kunden schon. Und so macht Gott das. Gott schenkt nicht vorsichtig ein und sagt so, jetzt verdünnen wir noch ein bisschen mit Wasser oder so, sondern Gott nimmt das Ding und haut einfach mal richtig drauf. Und das hat auch was damit zu tun mit Betrunkensein. Ja, Betrunkensein an sich ist nicht immer eine gute Sache, aber in der Bibel ist Wein dazu da, um sich zu freuen, sich zu erfreuen und auch das Herz zu erfreuen. Der kann auch eine positive Wirkung haben. Es darf halt nicht dazu führen, nach Epheser 5, dass es zu einem unordentlichen Wesen führt und wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben. Aber Gott, der Wein als alkoholisches Getränk ist uns von Gott schon gegeben, um auch mal einfach um uns auch Freude zu geben. Also das sagt die Bibel schon. Und dieser Becher hier hat schon auch was damit zu tun, dass man auch so viel trinkt, dass man abends dann einfach mal so ein bisschen entspannter und gelöster ist. Auch das gehört dazu. Und all das immer noch im Angesicht meiner Feinde. Mein Tisch sieht so aus. Mein Tisch ist einfach so voll. Und dann heißt es, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So sagt es ich jetzt, wie gesagt, aus dem Kopf Martin Luther. Ich habe jetzt hier den hebräischen Text. Da steht, Gutes und Gnade, Barmherzigkeit werden mich verfolgen. Ich kann davor gar nicht weglaufen. Finde ich auch interessant. Ja, normalerweise sind es schlimme Dinge, die uns verfolgen. Das Wort verfolgen ist eigentlich eher negativ belastet. Aber in dem Fall ist es so, ich kann vor lauter Liebe gar nicht wegrennen. Ich kenne die Situation sehr gut. Gerade heute hatten wir das wieder. Meine älteste Tochter Sarah, die ist dermaßen kuschelbedürftig. Wenn die könnte, wie sie wollte, dann würde die ihr Leben lang nicht mehr von mir runtergehen. Die würde einfach, die hält sich auch so an mir fest, wenn ich sie loslasse. Die hängt wie so ein Äffchen da dran. Die kann sich da noch ein paar Minuten halten, bis sie sich dann löst. Und wenn ich sie mal loswerden will, muss ich richtig mit Gewalt ihre Arme auseinanderbiegen. Die kommt morgens zum Kuscheln, die kommt nach dem Essen, sagt sie, darf ich aufstehen? Sofort sitzt sie auf meinem Schoß, sitze ich auf dem Sofa, legt mich hin in der Mittagspause, um mich auszuruhen, schon liegt jemand auf meinem Bauch. Dann macht sie meinen Pullover auf und krabbelt mit den Armen hier rein, weil es da unten drunter wärmer ist und will einen Kuss nach dem anderen kriegen und verteilt auch Küsschen und also unglaublich. Und das eskaliert dann manchmal auch. Ich habe heute noch ein bisschen Nackenverspannung, weil ich mir da irgendwie was gezerrt habe. Dann noch der Arm dazu, der auch noch nicht ganz in Ordnung ist. Und dann kommt sie permanent Vollgas, die nimmt dann auch keine Rücksicht auf einen draufgesprungen, so Bauchplatscher-mäßig. Ne? Und dann nach dem Essen sitzt man da gut gesättigt auf seinem Stuhl und sie kommt angerannt. Und da merkt man schon, also da gab es heute auch schon mal ein bisschen Ärger, habe ich gesagt, Sarah, jetzt nicht, ich bin am Essen. Und dann wollte sie das nicht hören, dann wurde ich laut, dann war sie beleidigt. Aber ich weiß das gerade sehr gut, was das bedeutet, vor Liebe und Gnade und guten Dingen und Kuscheln zu fliehen. Ja? Und das ist das in dem Psalm. Ja, uns geht's so gut in diesem Psalm, dass wir nicht nur irgendwie so durchkommen, sondern das Gute verfolgt uns geradezu. Weil Gott bei uns ist, weil er nie von unserer Seite weicht. Gott ist in seiner ganzen Wesensart Liebe und Güte, Barmherzigkeit, all das ist Gott. Und Gott, ich sage das jetzt mal so ein bisschen mit diesem negativen Ausdruck, aber es ist positiv gemeint, er verfolgt uns. Er ist da, er wohnt in unserem Herzen als Kinder Gottes. Und zwar alle Tage unseres Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Bis an der Weltende, übersetzt Martin Luther. Und keinen Tag setzt Gott aus. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben, hat hier auch was mit Wohnen oder sogar mit Sitzen zu tun. Also ich werde nicht irgendwie, ich kenne das von der Bundeswehr, beim Arzt oder so, da steht man dann in der Warteschlange, man darf sich auch nicht gegen die Wand lehnen, kriegt man sofort Ärger. Hände in die Hosentaschen stecken ist auch nicht. Also da muss man schon schön stramm stehen und das weiß ich, in der Grundausbildung dann durchaus mal sehr lange werden, so lange, dass man dann kurz vorm Zusammenklappen war. Und es gibt auch immer wieder Leute, die bei der Bundeswehr zusammenklappen. Also das ist nicht mit Bleiben gemeint. Mit Bleiben ist gemeint, ich kann mich gemütlich hinsetzen. Jesus hat gesagt, ich bereite euch eine Wohnung und dann hole ich euch zu mir, damit ihr dort seid, wo auch ich bin. Und eine Wohnung bedeutet, wenn Jesus sie macht, da bin ich mir sicher, dann ist es eine wirklich gemütliche Wohnung. Und da darf ich richtig zur Ruhe kommen, da darf ich sesshaft werden. Die Bibel sagt, dass wir auf dieser Erde Pilger sind, Fremdlinge, selbst wenn wir noch so ein schönes Haus haben. Aber letztendlich gehören wir gar nicht hierhin. Unsere Staatsbürgerschaft, unser wirklich wichtiger Reisepass und Personalausweis, ist auf den Himmel ausgestellt. Und wenn wir dann dahin kommen, dann können wir endlich zur Ruhe kommen. Dann können wir endlich sesshaft werden. Und auch dann wird gelten, dass Gott mit uns ist. Und zwar sogar sichtbar. Wir werden ihn sehen können. Und das nicht einfach nur bis an unser Lebensende oder sowas. Luther sagt ja, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier steht wörtlich, bis auf die Länge der Tage. Also erstens bedeutet das, unsere Tage werden nicht verkürzt werden. Ja, niemand wird uns das irgendwann einfach abschneiden. So, man kann ja hier in dieser Welt durchaus berechtigt auch Angst haben, dass das Leben schnell vorbei ist. Und jetzt bei Corona gibt es ja viele, die das auch nicht überleben. Und das kommt sehr plötzlich. Oder auch Frauen, die schwanger sind, man freut sich immer, ach, herzlichen Glückwunsch, du wirst schwanger, bald kriegt ihr ein Kind und so. Ja, und dann, ich habe es mit Anne-Marie, haben wir es auch einmal erlebt, dass das ohne Krankenhaus vielleicht tödlich geendet hätte. Und ich habe mal einen Zeitungsartikel von 1900 gelesen, da stand drin, jede dritte Frau stirbt bei der Geburt. Ja, ist heute aufgrund unserer medizinischen Versorgung nicht mehr so der Fall, glücklicherweise. Aber selbst ein glückliches Ereignis kann zu einem vorschnellen Ende des Lebens führen. Und so eine Mutter ist ja normalerweise jung, sonst würde sie keine Kinder mehr kriegen ab einem gewissen Alter. Aber diese Angst, die in unserem Leben berechtigt da sein kann, die nimmt uns Gott. Gott sagt, ihr werdet bei mir sein, und zwar bis auf die Länge eurer Tage. Länge, und letztendlich bedeutet das bis in die Ewigkeit. Niemand wird euch das irgendwie madig machen oder abkürzen oder abschneiden, sondern die ganze Zeit bis ins Unendliche hinein werdet ihr bei mir sein. Ich fasse mal kurz zusammen. Das ist heute ein Psalm gewesen, der von Überfluss, fast schon von Dekadenz spricht, aber im guten Sinne. Denn wenn Gott uns in seinem Wort solche Dinge auch vorlegt, dann dürfen wir die auch in Dankbarkeit annehmen. Dann dürfen wir das im Glauben annehmen, dass Gott für uns auch Überfluss im Kopf hat. Und mit Überfluss, das möchte ich einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, muss nicht unbedingt der Wohlstand gemeint sein, den wir in unserem Land haben. Ich glaube, dass auch Geschwister, die in sehr schwierigen Ländern wohnen, in ihrem Leben Überfluss erleben können. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Der Überfluss gilt auch im Tal des Todesschattens. Er gilt auch, wenn unsere Feinde uns bedrängen. Er gilt nicht nur in den guten Zeiten. Aber um diesen Überfluss wahrzunehmen, müssen wir ein dankbares Herz haben. In allem Dank sagen, so sagt das die Bibel. Und wenn wir Dank sagen, dann werden wir uns dessen bewusst, was wir Gutes haben. Ja, ich habe heute wirklich, ich konnte mich kaum bewegen, ich habe mich gefühlt, als ob ich 80 wäre. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man 80 ist, aber ich konnte wirklich, mein Hals war so verkrampft, ich konnte den Kopf nur so ein paar Zentimeter drehen und mir hat alles wehgetan. Und dann habe ich zu Anne-Marie gesagt, ich kann doch so dankbar sein, dass ich nicht Bauchschmerzen habe, nicht irgendwo auf der Intensivstation im Krankenhaus liegt, dass es nur so ein paar Zerrungen sind, die in 2-3 Tagen weg sind. Und so müssen wir das einfach auch erkennen. Wir müssen den Überfluss auch sehen. Wir können auch an diesem vollgefüllten Tisch sitzen und können vor Angst erstarrt auf unsere Feinde gucken. Wie Petrus auf die Wellen geguckt hat, anstatt auf Jesus und versunken ist. Das funktioniert. Petrus hat ein Erlebnis gehabt, das kein Mensch im Leben jemals hatte. Der ist über Wasser gelaufen. Ja, also da kann ich noch so viel Geld bei irgendwelchen Funparks bezahlen. Sowas werde ich nicht nochmal erleben. Und Petrus hatte in dem Moment, Jesus war ihm nahe, Jesus hat ihm die Möglichkeit gegeben, in diesem Sturm auf dem Wasser zu laufen. Und was hat er Besseres zu tun, als auf den Wind zu gucken und zu versinken? Ja, und ich glaube, wir sind häufig so, dass wir in schweren Zeiten immer nur auf das Leid sehen. Und für mich sind Menschen, wie zum Beispiel Tante Elisabeth, so ein großes Vorbild, die einfach immer sagen, mir geht's gut, ich bin dankbar. Ich weiß, dass es diesen Menschen teilweise schlechter geht als anderen. Dass sie aufgrund ihres Alters und Joachim, bist ja auch schon fortgeschritten Alter und hast deine Sorgen, aber dass du immer dankbar bist. Das ist für mich ein Vorbild.
Ich kann ja dazu sagen, dass Gott mich genauso geführt hat, wie du das jetzt formuliert hast. Ich bin 85. Ich habe als kleiner Knabe mit 6 Jahren angefangen zu arbeiten. Ich musste meine Familie ernähren, weil meine Mutter hatte meine kleine Schwester dabei, die konnte nichts machen.
Aber du hast Gottes Führung immer erlebt in deinem Leben.
Ich habe nur Gott erlebt in meinem ganzen Leben. Ich kann nur sagen, Dankeschön. Dankeschön, dass ich überhaupt hier bin.
Und das ist der Punkt, den ich meine, ne? Dass man die Dinge sieht, dass man im Tal des Todesschattens nicht die großen Wände sieht, sondern Gott, der bei einem ist. Dass man an dem Tisch, wo die Feinde vor einem stehen, nicht vor Angst vor den Feinden zittert, sondern dass man sich dankbar zurücklehnt und den Wein genießt und das Öl, das, gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt Öl auf dem Kopf haben möchte, aber manche salben sich ja auch gerne mit gut riechenden Cremes ein bis heute. Aber dass man das wirklich einfach sieht, man braucht einen Blick dafür. Und diesen Blick bekommen wir durch Dankbarkeit. Nur durch Dankbarkeit. Und Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, jedes Jahr ein Loblied mehr und ein Klagelied weniger. Immer mehr zu einem dankbaren Menschen werden. Und dann können wir auch in schweren Zeiten dankbar sein. Und dann werden wir auch ruhiger. Wer dankbar ist, wird ruhiger, weil er den Blick in die richtige Richtung richtet. Hätte Petrus immer weiter auf Jesus geguckt, dann wäre ihm der Wind gar nicht mehr aufgefallen. Und ich finde das wichtig, dass wir uns diesen Blickwinkel Gottes aneignen und dass wir wissen, dass Gott uns nicht einfach irgendwie durch dieses Leben bringt, sondern dass er uns auf vielfache Art und Weise, und das muss nicht immer nur materieller Wohlstand sein, unglaublich viel gibt. In Jesus Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid in ihm auch zur Fülle gekommen. Und diese Fülle ist einfach, also da passt nichts mehr rein. Da passt nichts anderes mehr rein. Ja, das war das, was ich sagen wollte. Und letztendlich ist es, glaube ich, diese Perspektive, die uns besonders auch in schweren Zeiten durchzutragen vermag, aber für die wir auch in guten Zeiten wirklich dankbar sein müssen. Gerade in guten Zeiten merken wir manchmal nicht mehr, was wir alles haben. Und wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir über Kleinigkeiten sehr gut meckern können, mehr als andere Völker über die großen Probleme, die sie haben. Lasst uns dankbar sein, lasst uns diesen Wohlstand, den Gott uns anbietet, uns bewusst machen. Und deswegen möchte ich gerne zum Abschluss nochmal beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du als der gute Hirte gekommen bist. Danke, dass wir zu deinen Schafen geworden sind und dass wir deine Stimme hören dürfen. Danke, dass du gesagt hast, dass niemand uns aus deiner Hand und aus der Hand deines Vaters rauben kann. Und danke, dass du ein Hirte bist, der uns auch nicht einfach zurücklässt oder anderen überlässt, sondern dass du für uns kämpfst, dass du an unserer Seite bist, dass du uns Überfluss gibst, dass du uns bis in Ewigkeit Ruhe geben willst und dass du uns gerade auch in schwierigen Situationen Ruhe geben willst. Das ist so unglaublich wichtig und ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns diesen Blick immer mehr schenkst und die Dankbarkeit. Amen.